Ja, wow, das ist echt eine starke Aussage. Darum halte ich fest am Schöpfer der Welt. Und das will ich auch aus tiefem Herzen tun. Aber ich bin Gast mit meiner Frau heute bei euch und wir sind gerne Gast. Und es ist eine Ehre für uns, bei euch zu sein. Und als Gast vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen und dass wir und ich so ein bisschen aus meinem Herzen heute sprechen und erzählen darf. Als Gast hat man aber auch immer eine andere Perspektive auf den Ort, wo man zu Gast ist. Und ich möchte euch gerne was mitgeben als Gast. Und zwar das, was ich wahrnehme, wie ich euch jetzt wahrgenommen habe und wie ich euch sehe als Gemeinde. Gestern war ich hier zur Probe und ich habe so viele Menschen gesehen. Und nicht nur die ganz Jungen, sondern auch die mittleren Alters. Ich gehöre ja auch mittlerweile zum mittleren Alter. Und die waren mit so viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Und das war einfach total schön, das zu sehen. Zu sehen, wie sie mit voller Power und mit dem Herzen dabei sind. Und für mich gibt es aber nochmal einen anderen Blick. Wie sehe ich euch als Gemeinde, die ihr schon so, so viele Jahre und Jahrzehnte hier in Haiger seid? Und ich möchte euch einfach mal Dankeschön sagen. Ihr seid eine Gemeinde, die man in der Gesellschaft wahrnimmt. Ja, ihr habt den Sozius. Ihr habt Lebenswert, es gibt einen Kindergarten in der Bitzenstraße, ihr sendet so viele Missionare aus, ihr seid Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde es einfach schön, dass ihr als Gemeinschaft Licht und Salz seid in dieser Stadt und in dieser Region. Und dafür danke ich euch. Und ich finde es gerade so schön zu sehen, wie hier gerade auch Neues erwächst, diese neue Generation, aber das tut sie auf den Schultern der vorherigen Generationen. Und deshalb auch mal mein Dank an die vorherigen Generationen, nicht nur hier in dieser Gemeinde, sondern auch in den vielen Kirchen und Gemeinden in unserer Region. Ihr seid es, die mit viel Kraft ja auch ein Gemeindehaus gebaut haben, aber die mit viel Gebeten und mit viel Leidenschaft ja etwas aufgebaut habt in dieser Region. Und wir, ich als mittelalte Generation und die jüngere Generation, wir dürfen jetzt auf euren Schultern und auf dem, was ihr aufgebaut habt, weiter Gemeinde bauen, die relevant ist, auch für unsere Region. Und daher ein Dankeschön an euch, an die Generationen zusammen. Und was ich euch heute gerne mitgeben möchte, was so ein wirklich tiefer Wunsch ist, ist, hey, ihr Jüngeren, wo es euch manchmal nicht schnell genug geht vielleicht, wo ihr neue Dinge ausprobieren wollt, schaut auch auf die ältere Generation, schätzt sie wert, das, was sie getan haben, ja, schätzt sie wert in dem, was sie aufgebaut haben, schätzt die Gebete und auch manchmal die Bedenken. Und ihr Älteren oder Reiferen, wir sagen Reiferen, schätzt und seid dankbar für die junge Generation, die, hey, lasst sie einfach mal auf die heiße Herdplatte packen und es selbst erleben. Lasst das zu. Lasst zu, dass neue Formen entstehen. Auch von neue Formen von Gottesdienst. Und freut euch daran, dass ihr das Erbe, was ihr vorbereitet habt, weitertragen wollt. Lasst sie einfach ausprobieren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir hier in dieser Gemeinde, wo wir jetzt Gast sein dürfen und gerne Gast sind, und darüber hinaus in unserer Stadt und in unserer Region, dass wir zusammenkommen als Generationen. Und dass wir dieses Erbe weitertragen. Vielleicht in einer anderen Farbe und ein bisschen lauter und schillernder. Aber lasst uns das gemeinsam tun und lasst uns als Generation in Liebe aufeinander zugehen und uns wertschätzen. Ich glaube, das ist das, was Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet meinte. Johannes 17, wo er sagt, Vater, sie sollen eins sein, so wie ich mit dir eins bin. Und dann werden die Menschen erkennen, dass du mich geschickt hast. Danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr als Generation aufeinander zugeht. Und dass ihr das mittragt und dass jeder so ein bisschen reingibt. Das ist auch das, eine der Kernbotschaften heute der Predigt, die ich euch weitergeben möchte. Sie steht in der Apostelgeschichte 10. Und jetzt keine Angst, wir werden keine Auslegungspredigt hören, der 48 Verse, die dort stehen, sondern ich werde sie in Form eines Narratives nacherzählen. Ich erzähle das einfach mal und dann möchte ich gerne mit euch auf 5 wichtige Punkte eingehen. Und diese 5 wichtigen Punkte noch mal ein bisschen highlighten. Gott lässt sich finden, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wird sein, Gott fordert dich heraus und mich genauso übrigens. Der dritte Punkt wird sein, Gott setzt dich wieder ein. Der vierte, Gott spricht zu dir und zu guter Letzt, Gott führt uns in diese wunderbare Einheit. Okay, die Geschichte beginnt in Caesarea. Das ist die größte und wichtigste Stadt damals in Palästina. Und dort lebte ein Hauptmann, der hieß Cornelius. Das war ein italienischer Hauptmann, der war abgesandt und hatte ungefähr 100 Soldaten. Und er lebte mit seinem ganzen Haus und seiner ganzen Familie in dieser Stadt. Und wir lesen, dass dieser römische Offizier, das lesen wir in Apostelgeschichte 10, ein frommer Mann war, der mit allen, die in seinem Haus lebten, den Gott Israels anbetete. Er glaubte an den Gott Israels, er gab großzügige Spenden für die Gesellschaft und gerade auch für die jüdische Gesellschaft. Das waren ja für ihn Ausländer, er war ja dort stationiert und er hatte eine absolut gute Reputation. Die Menschen, auch die Juden, haben ein sehr hohes Ansehen von ihm gehabt. Und eines Tages geschah es dann, dass ihm ein Engel erschienen ist. Also er hat gebetet in seinem Haus und dann erschien ihm ein Engel und er hat eine Vision von diesem Engel bekommen. Und der Engel sagte, hey, Gott hört dein Gebet und er sieht, was du Gutes tust und ich möchte, dass du deine Männer nach Joppe schickst. Das war eine Stadt 50 Kilometer entfernt und dort einen gewissen Simon Petrus abholst und zu dir holst. Petrus war damals in Joppe und hat dort in einem Haus von einem Gerber gelebt. Und als er das gehört hatte, dann hat er das sofort wahrgenommen, dieser Cornelius, dieser italienische Hauptmann, und hat seinen Soldaten und zwei seiner Diener gerufen und hat ihnen Wort für Wort erzählt, was er von Gott oder vom Heiligen Geist, von diesem Engel gehört hat. Und das finde ich schon mal mega. Da ist ein Mann, der glaubt an den Gott Israels, er kannte Jesus Christus noch nicht. Und er bekommt diese Vision und das ist für ihn selbstverständlich, dass er sagt, hey, das erzähl, ich nehme das jetzt voll an, ich bin treu und ich hole meine Diener und denen erzähle ich genau das Gleiche. Und das finde ich gut, weil er zu seinem Glauben stand und das spricht mich so an und vielleicht euch auch. Lasst uns das mit in unseren Alltag nehmen. Lasst uns diese Erlebnisse, die wir mit Gott haben, mit anderen teilen. Das ist so kraftvoll, wenn wir Zeugnis teilen. Und lasst uns auch das Evangelium weitergeben im Alltag. Okay, wir gehen weiter jetzt nach Joppe. In dieser Zeit, die Boten von dem Cornelius waren schon unterwegs nach Joppe, da begab es sich um die Mittagszeit, dass Petrus, wie jeden Mittag, auf das Dach des Hauses gestiegen ist, um zu beten, um ins Gebet zu gehen, um Gott mit Gott Zwiesprache zu haben. Und dann erlebt er in einer Vision, er hat übrigens auch Hunger, vielleicht kommt die Vision auch so ein bisschen von dem Hunger, den er hat, um die Mittagszeit, dass der Himmel aufgeht und ein Tuch aus dem Himmel kommt, zu ihm herunter und auf diesem Tuch lesen wir, da sind Vierfüßer, Reptilien und Vögel, also Tiere aller Art. Und der Petrus, und das wird gleich auch der zweite Punkt sein, ja, auf den ich zurückkomme, der fragt sich, was soll mir das sagen? Also er ist ziemlich verunsichert, weil als Jude ist das Speiseangebot sehr eingeschränkt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung für ihn. Wir gehen etwas weiter, weil ich nachher nochmal auf diesen Punkt zurückkomme. Dreimal kommt dieses Tuch vom Himmel und die Stimme sagt zu ihm, Petrus, schlachte und iss. Und dreimal sagt Petrus, das kann ich nie machen, nie werde ich etwas von diesem Essen, was auf diesem Tuch ist. Also das ist eine große Herausforderung. Während der Petrus jetzt noch darüber nachdenkt, was er da erlebt hat auf diesem Dach, was das mit dem Tuch zu tun hat, was ihm der Heilige Geist da gezeigt hat, diese Offenbarung, kommen auch schon die Männer unten an der Tür anklingeln und sagen, hey, wohnt hier ein gewisser Simon Petrus bei dir? Wir wollen ihn gerne abholen. In diesem Moment erscheint der Geist Gottes, und er sagt zu Petrus, Petrus, da sind Männer unten an der Tür und die wollen dich abholen. Ich habe sie geschickt. Geh ruhig mit ihnen. Also sie geben ihm Sicherheit. Und der Petrus geht runter und er sagt zu den Männern, was führt euch denn hier zu mir her? Wer hat euch geschickt? Und diese Männer, die von dem Hauptmann Cornelius, von ihrem Herrn, also geschickt worden sind, die erzählen genau die gleiche Geschichte. Die haben genau das Gleiche im Herzen und sie sind treu und sagen, hey, unser Herr, der Cornelius, der hat von Gott einen prophetischen Eindruck bekommen und deshalb hat er uns geschickt und deshalb sind wir jetzt bei dir. Am nächsten Morgen machen sich jetzt nun Petrus, die beiden Diener von Cornelius und der Soldat und Freunde von Petrus auf den Weg nach Joppe. Bei den Freunden handelt es sich um Juden. die genauso wie Petrus aufgewachsen sind mit all diesen Gesetzen, mit der Tora, mit den 10 Geboten und dieser Kultur. Es waren alles gottesfürchtige Männer. Und es waren übrigens wahrscheinlich auch Menschen, die an Pfingsten dabei gewesen waren, als der Geist Gottes ausgegossen wurde, auf die Apostel und dann die weiteren Freunde, die dabei waren. Und als sie dann in Joppe ankamen, da erwartete, so lesen wir, der Hauptmann Cornelius schon den Petrus und seine Freunde, aber nicht alleine, sondern er hatte nicht nur die ganze Familie in sein Haus eingeladen, sondern ganz viele Freunde. Also alle waren in diesem Haus. Und auch das finde ich nochmal richtig stark. Gott begegnet diesem Hauptmann in einem prophetischen Eindruck, in einer Vision. Er nimmt es ernst und er erwartet wortgenau, dass Gott etwas tut. Er lädt, ohne zu wissen, was passiert, seine Freunde nach Hause ein und sagt, hey, ihr könnt euch auf was freuen, da ist etwas vorbereitet vom Gott Israels und es ist wichtig, dass wir dabei sind. Und ich finde, das ist so eine bedingungslose Nachfolge. Und ich wünsche mir das für mich, dass ich immer mehr in eine solche bedingungslose Nachfolge hineinwachsen kann. Es geht weiter in der Geschichte. Der Petrus kommt nun in dieses Haus von einem Heiden. Es ist ja kein Jude. Und jetzt war es Juden nicht nur verboten, bestimmte Speisen zu essen, wo sie sich verunreinigen konnten. Nein, es ging so weit, dass ein Jude gar nicht mit einem Heiden Kontakt haben durfte und auch gar nicht in ein Haus eines Heiden gehen durfte, weil er sich da verunreinigen konnte. Und der Petrus hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Skrupel gehabt, wusste aber, Gott möchte, dass ich dahin gehe. Und seine Freunde sind aber dabei, die bestimmt skeptisch waren, die Juden. Und er sagt, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder gar ihn in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Das hat er schon gelernt aus dem, was dort passiert ist. Der Heilige Geist hat ihn also vorbereitet auf das, was er tun sollte. Und dann fragt er auch diesen Gastgeber, hey, nun lass mich doch wissen, warum bin ich überhaupt hier? Warum habt ihr mich geholt? Und dann erklärt der Hauptmann Cornelius nun zum dritten Mal seine Vision, die er von Gott bekommen hat, warum er nun diesen Petrus nach Hause holt. Und dass er aber auch nicht weiß, warum, sondern einfach, dass er treu gewesen ist. Und er schließt damit ab, seine Erklärung, nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Also das ist schon mal echt stark. Dieser Hauptmann nochmal, ich sag's nochmal, der erwartet glasklar, wenn Gott ruft oder wenn Gott jemandem etwas aufträgt, dann passiert was Großartiges. Und er wartet das. Wenn wir uns in Gottes Gegenwart versammeln, und das möchte ich euch auch mitgeben, wenn wir uns in Gottes Gegenwart versammeln, dann lasst uns die Erwartung haben, dass etwas Großartiges passiert. Dass Gott zu uns spricht, das muss nicht immer laut und explosiv sein. Das kann ganz leise und liebevoll sein. Aber lasst uns erwarten, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, hier oder zu Hause oder wenn wir Bibel lesen oder beten oder singen, dass Gott spricht und dass was passiert. Das ist das, was der Hauptmann gemacht hat und alle die, die bei ihm waren. Und jetzt kommt es eigentlich, das Wesentliche und Wichtige in den Versen 34 bis 43. Das Evangelium wird zum ersten Mal von Nichtjuden verkündet. Das ist die Kernbotschaft, die der Petrus erkennen musste. Ich erkläre zum ersten Mal den Nichtjuden, was da passiert ist. Sie kannten Jesus noch nicht. Das war noch gar nicht so lange her, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist von den Toten. Und er verkündigt das Evangelium. Wahrscheinlich, wie er es schon vorher getan hat. Die Worte sind fast gleich wie in Jerusalem, als das Pfingstfest war. Aber er verkündigt die Botschaft an einem anderen Ort. Die gleiche Botschaft an einem anderen Ort. Und ich möchte dich ermutigen und mich auch, lasst uns die Botschaft von Jesus Christus und lasst uns diese Nachfolge, wo wir Zeugen sind, einfach an dem Ort, wo wir gerade sind und hingestellt werden, verkündigen, als wenn es hier wäre oder zu Hause. Lasst uns raus in die Gesellschaft gehen und da den Namen Jesus verkünden, in Wort und Tat. Und das passiert jetzt hier. Und in den abschließenden Versen 44 bis 48, da erleben wir jetzt, was passiert. Das war, nachdem Petrus das Evangelium verkündet hat, ganz einfach. Da erleben wir dann, und da gehe ich im letzten Punkt drauf ein, dass auf einmal der Geist Gottes auf alle Anwesenden fällt und sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist der Beginn der Heidenmission. Das ist der Beginn von unserer Zukunft in der Ewigkeit. Das war ein Gamechanger. Das sollte nicht nur den Juden verkündet werden, sondern uns allen. Wir sind Heiden in Blick von den Juden. Und wir sind hineingenommen. Okay, ich gehe jetzt in die 5 Punkte nochmal hinein, die besonders wichtig waren für mich. Gleichwohl ermutige ich euch, diesen langen Text zu Hause nochmal zu lesen und zu gucken, was er zu euch sagt. Ich möchte jetzt auf den ersten Punkt kommen. Und ich habe den überschrieben mit: Gott lässt sich finden. Da ist nun dieser römische Hauptmann, der nur den Gott Israels kannte. Wir lesen dort, Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubten. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Ihr seht die Verse auch an der Wand. Und dann lesen wir später in Vers 4, der Engel erwiderte: Gott hat deine Gebete erhört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen getan hast. Und wisst ihr, da ist für mich so eine Frage nochmal aufgekommen. Was wird denn mit den Menschen geschehen, die nie von Christus gehört haben? Das ist so eine Frage, die sich in mir auftut. Und da wird auch so diese Frage in Verbindung gebracht mit der Gerechtigkeit Gottes. Und dieses Beispiel, finde ich, zeigt so stark, dass Gott gerecht ist und dass Gott viel mehr Möglichkeiten hat, wie wir glauben. Da ist dieser Mann, der Gott anbetet und der ihn sucht, ja, der treu ist. Sein ganzes Haus folgt diesem Gott Israels nach, der regelmäßig betet, der ein Vorbild ist, sogar für die Juden, der Gutes tut, der aber Jesus Christus nicht kennt. Und da lesen wir in Hebräer 11, Vers 6, ja, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und wisst ihr, was da passiert ist in dieser Geschichte? Da tut Gott zwei Dinge. Zum einen nutzt er diesen Hauptmann, um Petrus in Joppe abzuholen, um mit der Heidenmission zu beginnen. Aber zum anderen sieht Gott diesen treuen Mann, diesen gottesfürchtigen Mann, und er macht ihm das größte Geschenk, was wir auf der Erde bekommen können. Er nutzt diesen Mann, um Petrus abzuholen, und Petrus bringt das Evangelium in die Familie dieses Mannes, dieses Heiden, und schenkt ihm Bekehrung und ewiges Leben. Ja, dieser Mann hat Gott gesucht, ist ihm nachgefolgt, er war treu. Und Gott beschenkt diesen Mann, indem er Petrus in sein Haus bringt, mit ewigem Leben. Ihn, seine Familie und all seine Freunde. Und das finde ich mega gut. Gott lässt sich finden. Ich will zu meinem zweiten Punkt kommen. Und dieser Punkt heißt: Gott fordert dich heraus. Wir lesen in den Versen 12 bis 15 über Petrus. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Und nun hörte eine Stimme: Auf, Petrus, schlachte und iss. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wo kommt dieser Petrus her? Er ist ein Jude. Er ist einer der 12 Apostel. Der ist in den Schriften und mit den Gesetzen, 603 Gesetze, 10 Gebote aufgewachsen. Nie im Leben, und das sagt er ja hier auch, hätte er jemals Fleisch gegessen, Vögel geschlachtet oder Tiere. Das geht zurück auf die Bestimmungen des heiligen Volkes. Ja, das lesen wir in 3. Mose oder in 5. Mose. Da steht genau beschrieben, was die Juden essen dürfen und was nicht. Und es geht nicht nur darum, dass es unreine Speisen gibt, mit denen sich die Juden verunreinigen konnten. Es geht ja sogar weiter. Sie sind so stark durch ihre Kultur und durch auch Gesetze geprägt, dass sie sogar sagen, der Kontakt mit einem Nichtjuden verunreinigt mich schon. Wenn ich in das Haus eines Nichtjuden gehe, dann kann ich mich verunreinigen. Es geht so weiter, dass sie sagen, Nichtjuden sind ein minderwertiges Volk und sie konnten Gottes Güte nicht erreichen. Und hier passiert jetzt dieser Gamechanger, wo Petrus herausgefordert wird. Ja? Und ich habe mich gefragt, was sagt uns diese Stelle? Was liegt auf deinem Tuch, was vom Himmel runterkommt? Oder auf meinem? Sind es vielleicht Vorurteile, die wir haben gegenüber anderen Menschen, aus anderen Kulturen oder anderen Ländern? Möchte Gott dich gerade mitnehmen hinein, dass vielleicht du Vorbehalte hast vor Menschen aus anderen sozialen Schichten? Vielleicht ist es sogar so, dass wir, also mir ging das lange Zeit so, und vielleicht hast du das auch, dass du Vorurteile hast gegenüber Menschen, die in anderen Kirchen oder Gemeinden zu Hause sind. Wir sind so vielfältig hier in Haiger. Wir sind hier in der Brüdergemeinde, in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir haben freie evangelische Gemeinden. Wir haben sogar Methodisten in Haiger oder Dillenburg. Wir haben die katholische Kirche, die evangelische Landeskirche. Und mich fordert das gerade heraus, dass Gott vielleicht sagt, Carlos, ich lasse dieses Tuch mal runter. Und da sind diese vielen verschiedenen Menschen drauf. Und es kann sein, dass ihr unterschiedlich seid. Aber guck doch nicht auf die Unterschiedlichkeit. Schau doch auf mich. Ich möchte dein Herz haben. Ich möchte, dass du liebend auf andere Menschen zugehst, ohne dass du dein Glauben vermischen musst. Du musst nicht liberal werden, aber ich möchte, dass du anderen Menschen in Liebe begegnest. Das ist das, was mir das zeigt. Und vielleicht spricht euch irgendein ganz anderes Thema in eurem Leben ein. Und ich möchte aber eine zweite Stoßrichtung hinausnehmen. Und das ist mein dritter Punkt. Gott setzt dich wieder ein. Und der ist jetzt aus dem Text herausgenommen. Ich konnte aber nicht anders wie diesen Punkt mit hineinnehmen. Es geht um Petrus, der ja mit Cornelius zusammen im Kern dieses Textes steht. Und dieser Petrus, der bekommt dreimal dieses Tuch vom Himmel und dreimal sagt er, nee, das will ich nicht. Und dieser Petrus hat nicht allzu lange vorher in der tiefsten Stunde seines Lebens Jesus Christus dreimal verleugnet. Das ist so eine Analogie. Dreimal hat er Jesus verleugnet und dreimal kommt dieses Tuch vom Himmel. Und am tiefsten Punkt seines Lebens kommt Jesus dann ganz persönlich zu diesem Petrus, um ihn wieder in seinen Dienst einzusetzen. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 75, ja, da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Das war der tiefste Moment für Petrus, der seinen Herrn wirklich lieb gehabt hat. Der allertiefste Moment. Und dreimal hat er ihn verraten. Und Petrus brauchte aber diese Lektion, weil er musste erkennen, dass er Jesus nicht von sich aus treu bleiben konnte. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Aber lasst gucken, wie es weitergeht mit Petrus. Jesus Christus stirbt am Kreuz, er wird begraben und steht wieder auf. Und dann begegnet er diesem Petrus, ja, diesem Versager. Petrus hält sich selbst für den größten Versager. Und ich glaube, wir halten Petrus auch für einen Versager in diesem Moment. Aber Jesus Christus lässt ihm die Ehre zuteil werden, dass er dem Petrus noch vor den anderen Zwölfen begegnet. Da steht, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für eure Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas, dem Fels, also Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Und wisst ihr, wenn ich Petrus gewesen wäre, und er wäre mir begegnet, Jesus. Ich hätte mich alles Mögliche gefragt. Ich hätte gefragt, boah, was wird Jesus jetzt über mich denken? Wird er mich verurteilen oder verdammen? Was wird er zu mir sagen? Wird er einfach nur enttäuscht und traurig über mich sein, über mein Versagen? Wir wissen nichts über dieses intime und Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Aber eins ist klar, ja, Petrus wird nachher gewusst haben, der Herr hat mir vollständig und völlig vergeben und er steht komplett hinter mir. Auf jeden Fall wurde Petrus dadurch echt ermutigt. Und meine Frage ist jetzt, wie geht's dir denn im Moment? Hältst du dich auch für nicht wert, für einen Versager oder eine Versagerin? Wie ist jetzt gerade in deiner Leiterschaft? Denkst du, du bist nicht gut genug? Wie ist mit deinem Glauben? Denkst du, boah, ich schaff das nicht, ich bin kein gutes Vorbild für andere Menschen? Vielleicht denkst du, ich bin kein guter Vater, keine gute Mutter. Du denkst, hey, ich mache noch Fehler in meinem Christwerden, ich überfordere andere Menschen oder ich falle immer wieder ab. Und was ich dir jetzt zusprechen möchte, ich glaube zutiefst, dass Jesus das zu dir in diesem Moment sagen möchte. Jesus selbst möchte genau jetzt in diesem Moment in deinen tiefsten Zweifeln hier und zu Hause zu dir kommen und dir sagen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe niemals aufgehört, niemals, dich zu lieben. Alles, alles, was ich möchte, ist dein Herz. Ich sehne mich danach. Und ich glaube, Gott möchte dich als Gläubiger, als Vater, als Mutter, Schwester, Bruder, Nachbar oder als Mitarbeiter oder Leiter jetzt neu einsetzen oder wieder einsetzen in deinen Dienst. Aber was wir wissen müssen ist, das geht nur durch Christus allein. Er ist das Zentrum. Und das musste Petrus auch lernen. Es geht nur, er kann es nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern es ist Christus, der das schafft und der das in uns durch seinen Heiligen Geist bewirkt. Wir gehen weiter zum Punkt Nummer 4. Gott spricht zu dir. Die Boten sind mittlerweile bei Petrus angekommen und Petrus sitzt am Dach, ne, und weiß von oder weiß nur durch den Geist Gottes etwas. Und der Geist Gottes sagt, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie kommen, sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken, ich selbst habe sie geschickt. Gott spricht durch seinen Heiligen Geist. Und das Coole in dieser Geschichte, finde ich, ist, Gott spricht zuerst, oder der Heilige Geist spricht zuerst zu einem Heiden, um ihn zu Petrus zu schicken und spricht dann zu Petrus, um ihn zum Heiden zu schicken. Und meine Frage ist hier, wie spricht Gott zu dir? Wie spricht Gott zu dir? Spricht Gott durch sein Wort, durch die Heilige Schrift zu dir? Und ich glaube, das tut er zu uns allen. Für mich ist die Heilige Schrift ein unfassbar schönes Buch. Es ist Gottes Wort. Und ich glaube, dass jedes Wort in der Bibel von Gott genauso geplant und eingegeben ist, durch den Heiligen Geist inspiriert wurde und aufgeschrieben. Jedes Wort ist für mich wahr, was da drin steht. Genau wie das, was wir heute Morgen lesen. Und ich glaube, wenn ihr Bibel lest und vielleicht auch wenn ihr mal sagt, Gott, ich lese jetzt in deinem Wort und ich möchte, dass du mir es erklärst. Und ihr dürft auch sagen, Jesus, ich mache das. Oder ihr dürft auch sagen, Heiliger Geist, ich lese jetzt in Gottes Wort. Weil wir beten zu dem dreieinen Gott, das ist eine Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist eine Person. Oder es ist ein Gott, drei Personen. Und wir beten, dann glaube ich, dann schließt uns der Heilige Geist das Wort nochmal neu auf und er spricht zu uns dadurch. In dieser Geschichte in der Bibel, da lernen wir aber, dass Gott auch anders sprechen kann. Durch Bilder. Durch Träume oder auch der Geist spricht direkt. Wie ist das bei dir? Ich habe mit einem Mann aus eurer Gemeinde, der schon ein bisschen reifer ist, der mir schon immer Vorbild war und der mir immer schon Ratschläge gegeben hat, gesprochen und habe gefragt, wie spricht Gott zu dir? Und hat gesagt, ja, natürlich durch sein Wort, aber auch ganz stark schon mein ganzes Leben kommen andere Menschen auf mich zu und sprechen mir bestimmte Dinge und Gedanken oder Worte in eine Situation und ich merke nachher, das muss von Gott kommen. Aber ich wünsche mir die Freiheit, dass wir auch sagen, Gott kann auch anders noch sprechen. Er kann in prophetischen Worten sprechen. Er kann uns direkt Dinge eingeben. auf direkte Weise durch seinen Heiligen Geist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das nicht konkurrieren, dass wir nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern dass wir in dieser Vielfalt uns ergänzen. Und wir lesen im Alten Testament und natürlich an vielen Stellen und im Neuen Testament ganz häufig, ich habe mal Joel 3 rausgesucht, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Wisst ihr, ich glaube daran, dass das genau passiert. Dass Gott durch seinen guten Geist in vielfältiger Weise zu uns spricht. Und ich möchte mein Herz danach ausstrecken, immer mehr von diesem großartigen Vater im Himmel zu erfahren. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und es ist so ein weiter Weg noch für mich. Aber ich wünsche mir das so sehr. Also, ich wünsche mir auch, dass ihr euch darauf einlasst. Es geht weiter in der Geschichte. Petrus verkündet das Evangelium von Jesus Christus. Er ist in dem Haus von dem Cornelius. Und ich möchte jetzt zu meinem fünften und abschließenden Punkt kommen. Und der heißt, Gott führt dich in Einheit. Dazu möchte ich aber einmal noch die Verse lesen, die wir dort sehen. Die Verse 44 bis 48, die überschrieben sind mit dem Titel Auch Nichtjuden erhalten den Heiligen Geist. Petrus hat nun allen Menschen in diesem Haus das Evangelium verkündet und hat noch so ein bisschen seine eigenen Leute im Rücken, die ja auch Juden waren. Und dann lesen wir folgende Verse. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Und schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Ich finde, das ist der Hammer. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir das sehen. Und dass ich Zeuge sein darf, wie Gottes guter Geist auf Menschen fällt und wir das miterleben, wie sie überwältigt werden von dieser Liebe und Bekehrung erfahren, sich zu Jesus Christus bekennen, ihre Schuld bekennen und abgeben am Kreuz und ewiges Leben bekommen. Ich wünsche mir das von Herzen, dass das passiert. Ich finde das Zeichen stark. Der Heilige Geist fällt auf alle, die das hörten. Und das war für die Juden eine riesige Verwunderung, dass auf einmal die Menschen anfingen, in Sprachen zu beten und Gott zu loben. Und sie haben es verstanden. Und sie waren überwältigt. Und dann sagt Petrus diese wichtigen Worte, wer hätte jetzt noch das Recht, ihnen die Taufe zu verwehren? Wer hätte jetzt noch das Recht? Da ist etwas unfassbar Großes passiert, da sind die Heiden in das Königreich Gottes als vollwertige Bewohner eingefügt worden. Und das ist das Erbe, in dem wir leben, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Und das bringt mich einfach auch zu diesem Gedanken nochmal und zu einem Gebet, dass ich bete, dass wir untereinander uns genauso mit diesen Augen sehen, dass wir die Menschen außerhalb von Gemeinde, die Jesus noch nicht kennen, mit genau diesen gleichen Augen sehen, mit diesen liebenden Augen, wo Jesus sich so sehr wünscht, ja, liebt einander. Dieses Gesetz, dieses eine neue, das gebe ich euch. Und was könnte passieren, wenn wir in unseren Alltag gehen und von Jesus erzählen? Und wenn wir einfach die Menschen liebevoll betrachten, so unterschiedlich sie sein mögen, Was würde da passieren? Ich wünsche mir das so sehr, auch dass wir auf die Geschwister anderer Denominationen zugehen und nicht die Unterschiede sehen, sondern erstmal den Menschen und gucken, hat dieser Mensch ein Herz, was sucht? Vielleicht Jesus noch gar nicht gefunden hat, aber was irgendwie nach Gott sucht. Und dann wünsche ich mir, dass das passiert, dass Menschen, die Gott suchen, ihn auch finden. Und vielleicht bist du oder ich hier oder zu Hause ein Mensch, den Gott benutzen möchte, wie Petrus, zu einem Cornelius zu gehen und ihm von Gott zu erzählen. Vielleicht bist du, egal wie jung oder alt du bist, dieser Bote, den Gott losschickt und zu einem Menschen schickt, der Jesus noch nicht angenommen hat. Und dazu möchte ich dich ermutigen, auf Gottes Stimme zu hören und dich gebrauchen zu lassen. So, wie es deine Gaben sind. Nicht jeder muss Evangelist sein. Einer ist Beter, einer ist Hilfeleister, einer lehrt. Das wollen wir nicht gegeneinander aufrechnen. Es ist gut, dass wir so zusammengestellt sind. Was steht auf deinem Tuch? Wir gehen jetzt in den Lobpreis. Und ich glaube, die Lobpreiser können auch schon auf die Bühne kommen. Wir gehen jetzt in den Lobpreis, wir gehen in Anbetung, wir singen Gott Lieder und ehren Jesus Christus damit. Und ich möchte euch diesen Gedanken mitgeben in den Lobpreis. Was steht auf deinem Tuch? Was ist darunter gekommen? Und die drei Fragen sind nochmal, Gott lässt sich finden, oder die drei Thesen. Gott lässt sich finden. Vielleicht suchst du Gott und du kennst Jesus noch nicht. Dann ist jetzt vielleicht genau jetzt dieser Zeitpunkt, wo du im Herzen merkst, ob du hier bist oder zu Hause, dass du Gott suchen möchtest und dass du Jesus finden möchtest, weil du deinem Leben an diese Ewigkeitsperspektive, du sehnst dich danach. Und dann nimm das mit in den Lobpreis. Lass dich berühren. Und wenn das für dich dran ist, dann such diesen Gott und dann weiß ich, dass er dich finden wird. Er lässt sich finden, er geht dir nach. Und dann schreib auch ruhig an die Gemeinde, schreib an uns und lass uns diesen neuen Schritt gehen zusammen. Gott fordert dich heraus. Vielleicht bist du jetzt genauso herausgefordert wie Petrus damals. Für den war es, glaube ich, eine größere Herausforderung wie für uns. So ultimativ gibt es keine Herausforderung in unserem Leben. Aber vielleicht fordert dich Gott gerade heraus. Und dann nimm das mit in den Lobpreis und denk drüber nach. Nimm es mit ins Gebet, in die Bibellese. Und lass dich davon wirklich berühren. Gott setzt dich wieder ein. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, der so tief ist wie der Punkt, an dem Petrus war. Wo er sich verlassen gefühlt hat, schäbig, schlecht, zu nichts wert. Dann möchte ich dir sagen, Gott setzt dich wieder ein. Jesus Christus ist für dich und für mich, für unsere Schuld und unsere Krankheit am Kreuz gestorben. Und ist wieder auferstanden. Und er möchte dich wieder einsetzen, genauso wie er Petrus wieder eingesetzt hat. Er liebt dich. Gott spricht zu dir, vielleicht in unterschiedlicher Weise. Nimm das mit und prüf einfach mal in deinem Herzen. Vielleicht hast du Sehnsucht, dass Gott auch auf andere Art und Weise zu dir spricht. Vielleicht in Bildern, vielleicht auch in prophetischen Eindrücken. Vielleicht möchtest du, dass die Bibel sich noch mehr entblättert für dich. Nimm das mit. Gott spricht zu dir. Und zuletzt, Gott führt dich in Einheit. Lass uns gemeinsam als Generation jetzt auf diesen Schultern, auf diesem guten Fundament von dem, was gelegt wurde von den vorherigen Generationen, in die Zukunft schauen und lass uns auch über den Tellerrand hinausschauen zu anderen Gläubigen. Wo wir vielleicht sagen, das ist ein komischer Vogel. Aber lasst uns mit einem lieben Herzen auf diesen komischen Vogel gucken. Und lasst uns das mit hineinnehmen in diese Zeit der Anbetung. Amen.